Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Willkommen zurück zu Krisenhex. Während wir uns in der letzten Folge mit sehr praktischen Aspekten des Krisenmanagements beschäftigt haben, dachte ich, ich lade aufbauend aus den Erkenntnissen der letzten Folge diese Woche einen Experten ein, der sich mit Krisenkommunikation auskennt. Ich bin sehr froh, dass ich einen Experten gefunden habe, der Krisenkommunikation aus unterschiedlichen Perspektiven kennt. Zum einen aus dem eher behördlichen Umfeld, aus dem Umfeld eines Unternehmens, aber auch aus dem Umfeld des Bevölkerungsschutzes. Ich werde im Gespräch darüber sprechen, was Krisenkommunikation eigentlich ist, und wir werden über Bevölkerungsschutz diskutieren und Möglichkeiten der Verbesserung. Ja, heute bei mir zu Gast Thomas Herschelmann. Er ist Krisenkommunikator. Ich werde ihn gleich mal fragen, was das ist. Ich schaffe es auch gar nicht, die Vorstellung jetzt selbst zu machen, weil es so viele Stationen waren. Aber Thomas hat studiert Politikwissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Recht und Wirtschaft. Hat dann über einen Industrieaufenthalt in den USA zur Kommunikation gefunden. Und dann musst du, Thomas, gleich mal selbst erklären, wie du dann zur Krisenkommunikation gekommen bist und was Krisenkommunikation eigentlich ist. Aber erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke.
Ja, dann meine erste Frage. Wie wird man Krisenkommunikator, Thomas?
Ja, bei mir war es ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind. Ich kam aus der Radiobranche, bin zur Industrie- und Handelskammer, also zu einer Wirtschaftskammer gewechselt. Und da war damals in Frankfurt-Oder gerade das große Communicant-Werk, die Chipfabrik wurde gerade bekannt, dass die nicht kommt. Und da kam dann unser Hauptgeschäftsführer zu mir und meinte, naja, Herschelmann, du hast doch jetzt Radio gemacht, kennst dich ein bisschen Kommunikation aus, kümmere dich doch mal darum, die Krisenkommunikation zu übernehmen im weitesten Sinne und schau mal, dass wir da auch vernünftig durchkommen.
Was unterscheidet denn Krisenkommunikation von normaler Kommunikation? Ich bin ja Kommunikations-Newbie. Für mich ist das immer, Krisenkommunikation machen die Presseleute. Was ist da der Unterschied?
Es ist eigentlich vom Handwerkszeug her das Gleiche. Also ich habe ein ähnliches Werkzeug und ein Repertoire. Ich habe Pressemitteilungen, ich habe Statements, die ich rausgebe. Ich habe Pressekonferenzen, Telefonate, was auch immer. Also diese gesamte Bandbreite. Das Ganze passiert nur unter einem wesentlich höheren Druck. Und ich muss natürlich sehr, sehr genau hier auch überlegen, was kann ich im Moment beim Sachstand, bei dem Kenntnisstand, den ich im Moment habe, auch wirklich nach draußen kommunizieren.
Jetzt sehe ich immer, dass Kommunikationsagenturen ganz oft auch Krisenkommunikationsdienstleistungen anbieten. Ist das so der normale Werdegang, dass man das einfach mitmacht? Oder ist das was, wo ich als Unternehmen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen will, doch irgendwie aufpassen muss, wen ich mir da jetzt hole für die Krisenkommunikation?
Der Idealfall ist natürlich, man hat im eigenen Haus jemanden, der sich mit Kommunikation auskennt, der vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, ein gutes Netzwerk Richtung der Medien hat, wo man eben auch mal schnell anrufen kann, sagen kann, hier, wir haben jetzt die und die Themen, das und das Statement der in der Situation rauszugeben und dann auch sich über dieses Netzwerk ganz gut darauf verlassen kann, dass da auch kommuniziert wird und auch das weitergetragen wird von den Journalisten. Ich würde da tatsächlich auch immer nachschauen bei den Agenturen, ob das gestandene Medienleute sind, die diese Krisenkommunikation anbieten, also Mitarbeiter oder eben auch die Geschäftsführung, je nachdem, wie groß die Agenturen sind. Oder was man auch machen kann, ist, wenn man irgendwo einen Lokaljournalisten kennt, die bieten in der Regel sowas auch an, in Krisenkommunikationszeiten mit zu betreuen.
Okay. Jetzt kommst du ja aus der Branche, wir sind ja hier irgendwie so ein bisschen auch, ich und wir sind eigentlich ein bisschen eher IT-orientierter. Das sind zwei Welten, die nicht so immer übereingehen. Von daher, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen Werbung dafür machen, warum es wichtig ist, das Thema Krisenkommunikation auch bei beispielsweise Cyberangriffen zu berücksichtigen.
In der Regel sind ja gerade die Cyberangriffe Angriffe, die ein Unternehmen komplett zum Stillstand bringen können. Das bedeutet, ich kann Verträge nicht mehr bedienen, ich kann im Zweifel auch die Mitarbeiter nicht bezahlen, Kunden nicht bezahlen, Lieferanten nicht bezahlen, beziehungsweise auch keine Rechnungen schreiben. Das heißt, Geld kommt nicht rein, Geld geht nicht raus. Das kann durchaus existenzbedrohend sein. Es ist natürlich dann immer abzuwägen. Man will natürlich nach außen immer erstmal so dastehen, dass man alles im Griff hat. Aber das Wichtigste, am Beginn einer Krise ist, dass man sich auch eingesteht, dass man in einer solchen ist und dann entsprechend auch agiert. Das heißt, man kann das mit dem normalen, mit den normalen, Prozessen, die man im Unternehmen hat, nicht mehr handeln, sondern muss dann tatsächlich in den sogenannten Krisenmodus schalten. Insofern ist es da schon ganz wichtig, dass man natürlich dann in Richtung Kunden, in Richtung Auftraggeber, in Richtung Lieferanten kommuniziert, hey, wir haben gerade ein Problem, beispielsweise wir kommen nicht ans Geld ran, aus Gründen, wir haben einen Cyberangriff da sollte man auch so ehrlich sein und dieses tun, weil das natürlich dann eben auch Zeit bringt, sich mit den Ursachen dieser Krise, eben mit dem Cyberangriff auseinanderzusetzen.
Jetzt hattest du ja davor gesagt, dass das auch teilweise Journalisten anbieten. Ist es jetzt für einen Mittelständler empfehlenswert, dann auch die offensive Kommunikation mit Presse und Öffentlichkeit zu suchen, oder ist das erstmal nur ein Thema der Stakeholder-Kommunikation?
Das kommt immer ganz drauf an, A, wie groß ist das Unternehmen, welchen Platz in der Öffentlichkeit hat es. Also ein Tesla wird anders kommunizieren als ein kleiner oder ein mittelständisches Unternehmen, das 10, 15 Mitarbeiter hat. Daraus muss man dann immer wirklich von der Situation abhängig machen. Und da ist es ganz wichtig, dass man das mal mit einem erfahrenen Berater durchspricht, um dann eben auch wirklich die richtige Strategie hier zu finden.
Jetzt sprichst du gerade Tesla an, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Die hatten ja jetzt vor kurzem einen Stromausfall, weil Aktivisten den Strommast angezündet haben. Da habe ich von Tesla ganz wenig gehört, aber von allen anderen ganz viel. Und dann war ja auch relativ schnell klar, dass wir die Strommasten sozusagen besser schützen müssen und so. Also es entbrennt ja dann relativ schnell eine politische Diskussion. Ist das jetzt eine kluge Entscheidung gewesen? Vielleicht kann man das ja auch ein bisschen neutral mal diskutieren, sich da wenig zu äußern als Tesla, oder wäre eine andere Strategie auch okay gewesen?
Ja, die haben, soweit ich das mitbekommen habe, das relativ klug gemacht. Sie haben sehr viel nach innen kommuniziert, gegenüber ihren Mitarbeitern, auch gegen natürlich den gegenüber der Stakeholder, dass sie jetzt eben einen Shutdown haben, also nicht mehr produzieren können. Haben dann auch ein Enddatum erstmal gegeben, bis wann das so ist. Und haben dann natürlich aber auch Gott sei Dank vorfristig wieder anfangen können. Also das heißt, da haben sie schon sehr viel gemacht in dem Bereich und sie haben, glaube ich, ein oder zwei Äußerungen nach außen gebracht. Mehr muss das Unternehmen in dem Moment auch nicht tun. Hier ist natürlich, weil das ja auch im öffentlichen Bereich ja was war, das war ja nicht auf Tesla-Werksgelände irgendwas, sondern im öffentlichen Bereich, wo natürlich auch dann Gemeinden betroffen waren. Das ist natürlich dann auch eine Sache der Politik und Verwaltung, sich hier zu äußern, wann ist dort entsprechend wieder mit einer Reparatur zu rechnen, wann kriegen die Gemeinden wieder Strom, beziehungsweise auch, was tut man mit den Straftätern hier in dem Fall?
Wenn man jetzt so die Krisen der jüngsten Zeit berücksichtigt, wie ist da so der Stand der Krisenkommunikation in der öffentlichen Verwaltung deiner Wahrnehmung nach als Kommunikationsexperte?
Das ist sehr abhängig von Personen. Also zum einen, wenn ich mir angucke, was jetzt gerade in Richtung Taurus passiert, das ist ja so das, was in letzter Zeit in aller Munde war, ist die Kommunikation nach außen einfach nur grottenschlecht gewesen. Kann ich wirklich nur so sagen. Wir haben auf der einen Seite einen Kanzler, der eher das Primat der Politik in Deutschland macht, der sagt, ich will das so und so nicht machen. Dann muss ich mir aber natürlich auch genau überlegen, sind die Gründe, die ich dafür nenne, auch wirklich haltbar? Wenn dann wieder von außen man ankommt und sagt, nee, das stimmt gar nicht, was hier der Kanzler sagt, das sind gar keine Gründe. Also beispielsweise die Programmierung dieser Raketen können natürlich auch Ukrainer, beziehungsweise wir haben die Taurus ja auch nach Korea geliefert, das machen die Südkoreaner selber, da ist kein einziger Bundeswehrsoldat. Oder auch, man hat gar nicht so viel Taurus, man kann die, die da sind, auch gar nicht wieder ertüchtigen, wo sich dann einen Tag später der Hersteller meldet, sagt, nee, stimmt gar nicht, können wir sofort machen, die Linien laufen noch. Das geht natürlich nicht. Also ich muss mir wirklich vorher überlegen, was sind hundertprozentig gesicherte Informationen, auf denen ich so eine Begründung aufbauen kann, um damit dann nach draußen zu gehen.
Das ist ja vielleicht auch was, was man dann als Unternehmen mitnehmen kann,
Richtig.
dass man eben sagt, okay, ich muss erstmal valide Informationen sammeln und zwar jetzt auch
Genau.
sagen, ich weiß es heute noch gar nicht.
Genau.
Ich habe das deshalb so ein bisschen angesprochen, weil wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, du bist Reserveoffizier, du hast aber auch durchaus Erfahrung im Bevölkerungsschutz. Ich komme ja auch daher. Für mich war das tatsächlich immer so, wenn wir Stabsübungen gemacht haben, S5, das musste mal irgendeiner machen, den man woanders nicht wollte, weil wir alle keine Kommunikatoren waren. S6 hat man meistens gar nicht besetzt, weil IT hat da noch keine Rolle gespielt. Wie ist da so dein Eindruck? Wie gut ist die Kommunikationsbranche mit dem Bevölkerungsschutz vernetzt? Wie ernst nimmt man dieses Thema?
Also soweit ich die Erfahrung gemacht habe, ist das eher wirklich am Rande. Also da kann ich nur das, was du sagst, das teilen. Wer dabei drei nicht auf dem Baum war, wurde dann S5er, also musste die Kommunikation machen. Und wer nicht oben war, wurde wer oben war, wurde runtergeschüttelt. Das muss sich dringend wandeln, weil gerade Bevölkerungsschutz mit dem Blick jetzt, was wir hier 2 Flugstunden von uns erleben, wenn wir dann auch in den Zivilschutzbereich hineingehen. Wir haben da jetzt einen stärkeren Fokus. Das ist ja auch schon vor Jahren von der Politik verkündet worden. Und dem müssen jetzt Taten folgen. Gerade das sind sehr sensible Bereiche. Die Bevölkerung muss dringend informiert werden, muss wissen, was passiert irgendwo. Beispielsweise, wenn irgendwann mal der Spannungs- und Verteidigungsfall eintritt, muss Bevölkerung wissen, in welchen Räumen sie nicht sein darf, in welchen Gegenden, sondern wo sind dann Fluchträume, wo kann man dann sich hinwenden, wenn irgendwo in der Gegend dann dieser Krieg dann auch tatsächlich mal heiß werden sollte, was wir alle nicht hoffen mögen.
Genau, also die einzige Kommunikation, die ich immer wahrnehme zur Kommunikation, ist, wir brauchen Sirenen. Ich frage mich ja immer, wer denn eigentlich heute noch weiß, was die Sirenensignale bedeuten.
Ich habe es immer noch gelernt, ich wüsste es aber jetzt auch nicht mehr.
Ja, ich habe es letztens bei LinkedIn gepostet. Das ist ja, aber das heißt, vielleicht schließt das auch so ein bisschen daran an. Mich treibt ja immer um die Frage, wir haben zwar Spontanhelfer, nennen wir die ja im Bevölkerungsschutz, aber das ist ja eher eine unqualifizierte. Also ich stelle mir da jemanden vor, der kommt jetzt irgendwie mit dem Fahrrad vorbeigefahren und schippt mal einen Sandsack. Wir haben ja wahrscheinlich ziemlich viele gute Kommunikatoren, die aber nicht in der Feuerwehr oder beim THW institutionalisiert sind. Was müssten wir denn tun, um auch im Zivilschutz einfach mehr Kommunikationsexpertise zu haben?
Ich glaube, grundsätzlich muss man sich bei dem Thema in Deutschland einfach mal ehrlich machen und sagen, wir brauchen diese Institution, diese Organisation einfach schon. Wir haben ja immer mal wieder diese sogenannten Jahrhunderthochwässer, die zwar in jedem Jahr jetzt mehr werden, also Jahrhundert ist dann auch relativ, aber das wäre ein Beispiel. Aber das geht ja schon weiter, dass wir auch an sehr, sehr stark befahrenen Autobahnen dann, wenn große Unfälle sind, oder zum Beispiel immer mal wieder, ja, genommen dieses Beispiel Zugunglücke, wie wir es ja vor Jahren hatten mit dem ICE, wo ja viele, viele Menschen umgekommen sind. Wir müssen uns ehrlich machen, dass diese Institutionen, diese Organisationen gebraucht werden und hier natürlich auch dafür werben, dass im Ernstfall auch dann ehrenamtlich oder wie auch immer eingebunden die Strukturen dann Fachleute zur Verfügung stehen. Egal, ob das jetzt Presseleute sind, Kommunikationsleute sind, aber eben auch wirklich diejenigen, die ganz klassisch in den Bereitschaften des Roten Kreuzes arbeiten, die dann eben betreuen, wenn irgendwo evakuiert werden muss, etc. pp. Das sind ja Sachen, die kann man nicht von heute auf morgen. Das sind ja auch Sachen, die gelernt werden müssen, wo auch eine Ausrüstung, eine Ausstattung dazugehört. Und diese Diskussion muss ehrlich geführt werden. Und ich glaube, das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich so auch mal aus meinem Umfeld habe, wenn man da wirklich stärker dafür wirbt, dass dann auch Leute sagen, okay, wir würden da auch das, was wir können, in den Dienst der Sache stellen.
Jetzt sind wir ja beide auch bei Rotary, haben wir festgestellt. Man könnte ja sicherlich auch solche Institutionen einbinden, die eine ganze Vielzahl von Kompetenzen bündeln. Normalerweise sind das ja berufsständische Vereinigungen, wo wir eben ganz viele unterschiedliche Berufe sammeln. Du warst ja auch beim DRK, du hast Einblicke beim BBK. Wie sieht denn die Diskussion aus zur Einbindung von Experten von außen in die aktuellen Zivilschutz- und Bevölkerungsschutzstrukturen?
Also soweit ich das überblicken kann, steckt das alles sehr stark in den Kinderschuhen, um es mal höflich auszudrücken. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich Konzepte da gesehen. Es ist ja schon immer wieder das Thema, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, ehrlich machen. Alleine wenn das BBK, dieses Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wenn das mal einen aktualisierten Plan rausgibt, was man sich in der Familie auf Vorrat mal legen sollte, wenn irgendwann mal der Strom über längere Zeit ausfällt und man nicht mehr eben im Supermarkt einkaufen kann, dann gibt es ja schon wieder Panikkäufe und Hamsterkäufe. Also wie gesagt, erstmal ehrlich machen, dann natürlich solche Konzepte auflegen. Da sind die Schweden zum Beispiel weit vorn. Die legen regelmäßig alle paar Jahre ihre Konzepte wieder vor. Die sind dann überarbeitet, an neue Situationen angepasst. Und da ist es auch überhaupt kein Thema, dass man völlig unaufgeregt im Umgang damit. Und so ist die Bevölkerung relativ gut dabei und wird mitgenommen bei den Themen.
Ich bin auch mal irritiert, dass beispielsweise keiner weiß, dass tatsächlich empfohlen wird, für 10 Tage vorzusorgen. Ich wiederhole es nochmal, 10 Tage.
So ist
Ne?
das.
Ich muss dann auch immer selber, wenn ich sage, so denken, naja, wahrscheinlich bin ich selbst auch kein gutes Vorbild, was das angeht. Aber mir ist die Zahl zumindest bewusst. Und die Frage ist natürlich auch, ob wir uns das als Gesellschaft gefallen lassen wollen, dass wir 2 Wochen im Grunde zu Hause bunkern sollen. Das ist ja auch vielleicht eine Diskussion, die wir mal führen müssen.
Richtig. Aber wie gesagt, die Diskussionen müssen eben mal geführt werden.
Ja, gut, also das heißt, dein Eindruck ist auch, dass wir da noch sehr stark an den Strukturen hängen, die vielleicht so aus dem Kalten Krieg kommen, und wenig irgendwie modernen Einbindung von Leuten betreiben. Ist es denn der andere Weg, dass wir jetzt die Feuerwehrleute, die wir großflächig haben, einfach zu Krisenkommunikatoren ausbilden?
Wenn die denn, also wenn sie ehrenamtlich unterwegs sind, das gibt es ja auch sehr viel, und wenn die dann im wahren Leben, sage ich mal in Anführungsstrichen, tatsächlich Kommunikatoren sind, die dann mit einer Zusatzausbildung, mit vielleicht nochmal einer Blickschärfung zu dem, was man im Bevölkerungsschutz, im Zivilschutz beachten muss, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Ansonsten würde ich immer den Weg gehen, tatsächlich, wenn die hauptberuflich unterwegs sind in diesen Strukturen, sei es THW, sei es aber auch Polizei, sei es Feuerwehr, dann würde ich die tatsächlich auch richtig ausbilden in der Richtung.
Okay. Und das gilt wahrscheinlich fürs Unternehmen auch. Ich bin jetzt Mittelständler, um mal wieder die Brücke zu schlagen, weil jetzt eher so ein politisches, ein bisschen politisch abgebogen. Ich bin ein mittelständisches Unternehmen. Ich sage, na gut, ich habe das verstanden. Ich muss mich mit Krisenkommunikation beschäftigen. Make or buy, was ist da deine Empfehlung?
Das ist, glaube ich, abhängig auch von der Größe des Unternehmens. Das ist natürlich auch immer so ein Kommunikationsmensch, kostet natürlich auch Geld und sei es nur das Gehalt. Aber da sind natürlich dann noch andere Dinge zu beachten, dass die dann auch durchs Unternehmen mal gehen und schauen, welche Strukturen sind besonders anfällig, wo muss ich dann auch zum einen schauen, dass ich diese Strukturen härte, beziehungsweise aber auch, sollte da was passieren, was muss ich kommunikativ tun? Also sich da so ein paar Konzepte in die Schublade zu legen und auch Ressourcen dafür vorzuhalten. Das kostet immer Geld und am besten ist, man braucht es nicht. Und das Schwierige ist ja auf der anderen Seite dann immer, haben wir nie gebraucht, ist also auch nicht notwendig, streichen wir wieder aus dem Budget. Also das passiert dann natürlich auch sehr schnell. Das ist auch immer so ein Fluch, den Krisenkommunikatoren und auch Kommunikationsleute haben. Also insofern, das ist immer eine unternehmerische Entscheidung, die ganz von der Situation abhängt. Ist ein Budgetthema und natürlich auch ein Größenthema des Unternehmens.
Das ist ja fast, können wir das ja verknüpfen. Also wir könnten ja jetzt mal den Aufruf starten, dass Unternehmen Krisenkommunikatoren ausbilden und gleichzeitig die Bevölkerungsschutzinstitutionen großflächig mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, weil dann können die ausgebildeten Leute das auch mal üben, wenn das große Hochwasser ist. Dann hätten wir ja eine Win-Win-Situation. Der eine ist gesellschaftlich tätig und der andere hat was davon. Naja, also also ich rufe dazu auf, vielleicht finden wir den einen oder anderen. Genau. Weil wir schon so ein bisschen dem Ende auch nähern, um nochmal das abzurunden. Also, was sind denn jetzt, und wir haben ja 2 Ebenen angesprochen. Das eine ist ja die politische Ebene, der Bevölkerungsschutz. Ich finde es schon wichtig, dass wir das auch nochmal hervorheben. Was wären so deine, also wir sind jetzt eingeladen bei Frau Faeser, die sagt, ich meine, die Bildungsministerin hat sich ja jetzt geäußert, aber vielleicht wäre es ja schön, wenn die Fachpolitikerin sich auch äußert und sagt, ich will jetzt da Zivilschutz mal ernst nehmen. Rein aus der Perspektive der Krisenkommunikation, was wären die 3 wichtigsten Punkte, die man angehen muss? Und danach machen wir nochmal das fürs Unternehmen dann.
Aus meiner Sicht wären die wichtigsten Punkte, die man im Bereich Zivilschutz angehen muss, eine dringend engere Verzahnung A zwischen Ländern und Bund. Der Bund ist hier, da das ganze Thema Katastrophenschutz ja immer noch bei den Ländern ist, hat hier zwar ein paar Ressourcen, aber der ist nicht wirklich eingebunden. Auch das Innenministerium da nicht wirklich. Das muss dringend anders werden. Und das Zweite in dem Bereich ist natürlich auch, dass man die militärischen und die zivilen Sicherheitsorganisationen, also sprich Polizei, Feuerwehr, THW, aber eben auch die Bundeswehr, das Militär, stärker miteinander üben lässt. Das passiert zwar immer wieder, aber man merkt dann nach wie vor, dass man doch unterschiedlich aufgestellt ist, dass da unterschiedliche Strukturen und Prozesse da sind. Und dass man im Ernstfall tatsächlich auch schon alleine an der, ich sage jetzt mal salopp, an der unterschiedlichen Sprache, die man in den jeweiligen Organisationen hat, schon scheitert, dass dann über die Organisation hinaus im Krisenfall dann tatsächlich auch zu kommunizieren und mitzuarbeiten. Also da muss deutlich mehr passieren. Es muss auch die zivil-militärische Zusammenarbeit, also nicht nur mit diesen Organisationen, sondern eben auch mit der breiten Bevölkerung wieder mehr professionalisiert werden, als sie das aktuell ist.
Das heißt, du findest den Vorschlag, wie heißen die Offiziere in die Schulen zu schicken und dann mal zu kommunizieren, was macht man eigentlich im Zivilschutz gut, ja, oder?
Die Jugendoffiziere sind ja genau dafür ausgebildet, in Schulen zu gehen und dort nicht unbedingt Werbung zu machen. Nein, das soll es ja gar nicht sein, sondern sie sollen tatsächlich mal aufklären, A, wozu ist Bundeswehr da und B, natürlich auch zu erläutern, was kann Bundeswehr im Inland tun, beziehungsweise wofür sind dann andere Organisationen wie THW, Feuerwehr, Polizei eben oder die Rettungsorganisationen, Hilfsorganisationen dann eben auch zuständig. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir wirklich sagen, dass Bundeswehr Teil unserer Gesellschaft ist, was sie als Parlamentsarmee ja de facto ist, und das steht ja auch so im Grundgesetz, dann müssen wir uns auch da wieder ehrlicher machen und sagen, jawohl, sie ist Teil der Gesellschaft, sie gehört dazu, das sind die dort dienen, die Soldatinnen und Soldaten, auch die Zivilmitarbeiter, die da arbeiten, die sind Teil der Gesellschaft und die können wir nicht einfach negieren und sagen, nee, das gibt's nicht und nur dann im Spannungsverteidigungsfall geht ihr mal voran, wir holen dann hinten die Verpflegung machen. Das geht nicht. Also wir müssen uns auch da wieder ehrlicher machen.
Okay, du merkst, ich neige immer dazu, so ein bisschen politisch abzuschweifen, weil mich natürlich auch Bevölkerungsschutz interessiert. Aber ich will mich ja vor allem auch an Unternehmen richten. Wenn wir jetzt das nochmal zusammenfassen, wir nehmen mal einen Mittelständler, ich mach's mal konkreter, der hat 150 Mitarbeiter, zwei Standorte, produzierendes Gewerbe, sagt, okay, Krisenkommunikation habe ich verstanden, wir brauchen mehr als unsere Marketingabteilung. Was sind die drei ersten Schritte, die ich gehen kann, um die sogenannten Low-Hanging Fruits da irgendwie abzuernten?
Also das Erste wäre tatsächlich, sich zu überlegen, ob man sich tatsächlich in der Größe dann schon mal einen eigenen Pressesprecher ins Haus holt, der dann diese ganzen Themen abarbeiten kann. Sei es normal, dann eben auch das Marketing nach außen, in die Außenkommunikation, eben auch in die Medien zu unterstützen oder eben im Krisenfall dann wirklich für das Unternehmen da zu sein und zu arbeiten. Oder jemanden fest vertraglich zu binden, der als Profi dann im Ernstfall ins Unternehmen kommt, und dann unterstützt, der aber vorher auch die Gelegenheit hat, das Unternehmen richtig kennenzulernen, um eben auch, was ich vorhin schon sagte, mal zu schauen, wo sind so die Knackpunkte im Unternehmen, wo könnte was schiefgehen, was hängt da hinten dran, wo muss man gegebenenfalls auch Strukturen härten, beziehungsweise was muss ich im Ernstfall dann auch in welche Richtung kommunizieren.
Okay, ich finde das Thema Krisenkommunikation ein spannendes Thema. Ich glaube, da wird es noch mehr Folgen zu geben. Ich denke, man kann noch mal ganz viele Aspekte machen. Vielleicht hören wir uns ja auch noch mal wieder, wenn wir mal so einen Vorfall auswerten, ganz
Sehr gern.
analytisch und zeigen, was man da machen kann. Thomas, vielen Dank, dass du da warst und bis demnächst.
Gern. Wieder.
Ja, was bleibt jetzt von diesem Interview? Nun, zum einen eine Erkenntnis, die sich wie ein roter Faden durch den gesamten bisherigen Podcast zieht. Auch Krisenkommunikation braucht Profis und Profis brauchen Vorbereitung. Es ist also absolut sinnvoll, sich mit der Frage zu beschäftigen, wen man in einem Krisenfall für die Krisenkommunikation kontaktiert und ob es Sinn macht, einen Experten für Krisenkommunikation auszubilden. Schwierig ist es jedenfalls, wenn man als Nicht-Kommunikationsexperte in die Krise kommt und das Thema Krisenkommunikation unterschätzt. Zum anderen, es gibt viel zu tun im Bereich des Bevölkerungsschutzes. Wir haben es in den letzten Wochen und Monaten in Presseberichten gehört. Das Thema bekommt jetzt auch die Aufmerksamkeit der Politik. Aber Aufmerksamkeit alleine löst eben keine Probleme. Ich persönlich wünsche mir, dass wir hier stärker kooperieren, dass wir die Expertise aus der Wirtschaft anerkennen und Experten zum Beispiel für Krisenkommunikation, aber das sei wirklich nur exemplarisch genannt, auch in die Strukturen einbinden können. Initiativen gibt es schon, es gibt auch positive Beispiele wie das Helfer-Shuttle im Ahrtal. Und ich glaube, da könnten wir als Land, aber auch Unternehmen total von partizipieren. In der nächsten Folge spreche ich auch mit einer Expertin, die sich mit Krisenkommunikation beschäftigt, die aber mittlerweile in einem Softwareunternehmen arbeitet, das aus der Krisenkommunikation kommt, ein Übungstool für Krisenmanagementsysteme geschaffen hat. Ich werde mit ihr besprechen, wofür man solch eine Software überhaupt braucht und bin auf ihre Erkenntnisse gespannt. Bis dahin freue ich mich wieder über Hinweise und Anregungen, wen ich hier noch so interviewen könnte und gerne auch Verbesserungsvorschläge an redaktion@krisenhex.de und natürlich über meine LinkedIn-Seite. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin auf Wiederhören.